Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Klaus Pokatzki.
Guten Morgen und herzlich willkommen. In einer Stunde werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wie Sie Ihren heimischen Speiseplan etwas gesünder und bunter gestalten können. Mit Mohn und Kümmel, Anis, Fenchel und Koriander. Das ist der Lebensinhalt eines äußerst erfolgreichen Bio-Unternehmers, eines Waldviertler-Sturschädels, wie er sich nicht ungern nennen lässt. Herzlich willkommen im Studio in Wien, Johannes Gutmann.
Ja, guten Tag und danke für die Einladung.
Ja, und erstmal interessiert uns natürlich jetzt, was ist ein Waldviertler-Sturschädel genau?
Das ist jemand, der aus der Region nicht abwandern will, weil er sich sagt, diese Region hat genug, die einem nicht nur ein Überleben ermöglichen, sondern auch ein schönes Leben ermöglichen.
Und wie haben wir uns diese Region, das Waldviertel im schönen Österreich, genau vorzustellen?
Das Waldviertel ist an der tschechischen Grenze und wird eigentlich immer so als hinterwäldlerisch und dickköpfig und granitig dargestellt. Das heißt, wir haben als Untergrund Granitsteine und sehr viele sandige Böden. Bei uns gibt es wenig Humus, bei uns gibt es aber viel Landwirtschaft, viel Kultur und auch viel Natur, denn wir sind eines der ersten Siedlungsgebiete der Germanen gewesen, so im 11. Jahrhundert, und damit hat das Waldviertel sehr, sehr viel zu zeigen. Aber in der modernen Zeit ist es natürlich alt, hinterwäldlerisch und ein bisschen vergessen worden. Und damit ist es eigentlich schön, dieses Waldviertel neu zu entdecken, mit dieser Ruhe, mit dieser bisschen vergessenen Landschaft, ohne Autobahn, ohne Zugverbindung. Das heißt, das Waldviertel muss man erwandern, mit dem Rad kennenlernen oder mit einem alten, klapprigen Lieferwagen, so wie ich das gemacht habe mit meinen ersten Biobauern.
Johannes Gutmann, mit dem wir jetzt durchs Sonnentor gehen, denn so heißt sein österreichisches Kräuterunternehmen. Einige Ihrer Kräuter habe ich ja schon genannt. Welche haben Sie denn sonst noch so im Angebot, Johannes Gutmann?
Also wir haben von Brennnessel bis zur Zitronenmelisse alles, was bei uns wächst. Mit dem haben wir begonnen vor 30 Jahren. Dann haben wir von Gewürzen, von Anis bis Zimt, also auch von A bis Z alles durch. Wir haben sogar ökologisch angebauten Kaffee aus Peru und aus Nicaragua, wo wir eigene Anbauprojekte mit Biobauern, mit Kaffeebauern dort betreiben. Das heißt, unsere Idee ist mittlerweile in den letzten über 30 Jahren weltumspannend geworden, denn die Sonne scheint auf der ganzen Welt und ich habe mir gesagt, ich denke grenzenlos, ich handle grenzenlos, und wer sich nicht selbst beschränkt, der handelt auch nicht beschränkt, der bleibt in der Seele und auch im Herzen glücklich. Und damit geht's uns gut. Also ich habe gemerkt, was die Waldviertelbauern brauchen und auch die tschechischen Bauern, das brauchen die in Nicaragua, Indien und in Tansania genauso. Und das funktioniert wunderbar.
Jetzt haben Sie in der Aufzählung, aber was mich als alten Teetrinker schrecklich schmerzt, unterschlagen, welche Teesorten Sie im Angebot haben.
Also wir haben von Kräutertee über Früchtetee, über Gewürztee, über alles, Schwarztee, Grüntee, weißen Tee. Das heißt, wir haben wirklich, bei uns heißt es, in 80 Tassen um die Welt, alles im Sortiment, und Sie können da aus dem Vollen schöpfen. In Deutschland sind wir relativ gut sortiert, im Bio-Fachhandel zugegen, auch in Berlin, bei Beer Company und so weiter. Also da gibt es doch einige sehr gute Vertriebspartner, aus deren Regalen Sie von unserem Sortiment wählen können.
Und was sind die beliebtesten Tees und Gewürzsorten, die am besten weggehen?
Also wir haben begonnen mit den Waldviertler Kräutertees, das ist Pfefferminze, Salbei, Thymian, Zitronenmelisse, Brennnessel, und das sind nach wie vor, kann man sagen, von den Kräutertees die Bestseller. Was jetzt insgesamt auch für den Gewürzen her so die Bestseller sind, das ist Kurkuma geworden, also der Kurkuma hat den Pfeffer überholt, dann an dritter Stelle ist Zimt und dann kommt schon der Paprika. Das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die im Waldviertel wachsen, aber wir haben sie in anderen Ländern in der gleichen Vision umgesetzt, organisiert und mit diesem direkten Handel auch bei uns im Sortiment angeboten.
Und warum haben Sie sich ausgerechnet damals vor 30 Jahren auf Bio-Tees und Bio-Kräuter spezialisiert?
Ich war arbeitslos. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof in Waldviertel in der Nähe von Zwettl, kleine Stadt, mit 4000 Einwohnern aufgewachsen. Und durch meine Arbeitslosigkeit habe ich dann Bauern kennengelernt, die am Bauernmarkt die ersten Biokräuter selbst verkauft hatten. Denn ihnen wurde gesagt, Leute, macht's nicht mehr vom Gleichen, sondern macht's das, was in euren Regionen zusätzlich besonders gut wächst. Und wir haben sandige Böden im Waldviertel und damit wachsen besonders gut Kräuter. Die wurden früher gesammelt, wild gesammelt. Ich habe selbst in meiner Kindheit mit meinem Vater für die Familie und auch für die Tiere Kräuter wild gesammelt. Und dann haben sie begonnen, das nach biologischen Richtlinien anzubauen. Und damit hat das eigentlich gut funktioniert. Nur, es hat es keiner gebraucht am Anfang. Es war kein Absatz da, weil niemand für diese Strukturen gesorgt hat. Und aus meiner Arbeitslosigkeit, meine Krise und die Krise der Bauern, deren Absatzlosigkeit, haben wir eine Chance gemacht. Ich habe da 88 Sonnentor gegründet. Das ist ein Freiheitssymbol. Alle Bauernhöfe, die sich im Waldviertel und auch in, ja, im Bayerischen frei gekauft hatten, die konnten sich als Symbol der Freiheit eine Sonne, ein Sonnensymbol aufs Tor oder auf die Eingangstür nageln. Und diese Geschichte habe ich mir zunutze gemacht. Und damit habe ich diese Sonne, diese lachende Sonne als Sonnentor, als Freiheitssymbol, weil ich auch frei sein wollte, in meiner Arbeit als Logo genommen. Und damit lacht noch heute nicht nur die Sonne im Himmel, sondern die Sonne von unseren Packungen.
In Ihrem Buch auf der Sonnenseite Leben und Genießen mit Kräutern und Gewürzen, da schildern Sie auch diese eigenen Kindheitserfahrungen mit Hausmittelchen. Wo wurden die denn beim kleinen Hannes eingesetzt? Was musste der für Zipperlein haben und was wurde ihm dann eingeflößt?
Also der kleine Hannes, wenn er Husten hatte, musste er Lindenblütentee trinken mit Thymian. Bäh. Das war natürlich nicht angenehm, aber es hat geholfen, das hat gewirkt und das habe ich mir gemerkt. Oder wenn der Hannes wieder irgendwo nackig im Mai ohne T-Shirt rumgelaufen ist, dann hat er sich einen Sonnenbrand am Feld geholt und das wurde dann mit Johanniskrautöl behandelt. Und das hat mir sehr, sehr schnell geholfen. Und ich habe dann selbst, als ich dann so Jüngling war mit 14, 15 Jahren, habe ich dann in den Ferien Kräuter gesammelt und habe dann auch die Standorte bestens gekannt. Ich habe sie auch selbst bestimmt, wer welche Kräuter, und habe auch gespielt mit meinen Tieren, wer welche Krankheit hat und wer welche Kräuter dann nehmen muss. Also das war sehr lustig und das hat mich dann eigentlich auch dazu bewogen, aus dieser Spinnerei, aus dieser kindlichen Emotion eine langfristige Einkunftsmöglichkeit zu machen. Und der Ertrag, ja, der hat sich sehen lassen und das ist eine schöne Firma geworden.
Wie haben sich denn in diesen drei Jahrzehnten Geschmack und Bedürfnisse der Kunden verändert?
Also es gibt nur punktuelle Veränderungen. Ganz stark ist eben momentan der Kurkuma-Trend oder es wird auch wieder der Ingwer-Trend kommen. Das heißt, diese exotischen Gewürze, die für Wärme, für Kälte, Entzündungshemmung sorgen, die sind dazugekommen. Aber an sich, die Kräuter sind immer so gewachsen, wie sie gewachsen sind. Wir haben als Idee nur eine neue Verpackung gebracht. Wir haben als Idee die Transparenz gebracht. Wir haben als Idee die Bauern, die sie wirklich machen und anbauen, mit dazugebracht. Das heißt, wir haben diese authentischen Gesichter und Geschichten der Menschen mit dazu gepackt und damit sind wir eine Marke geworden. Also mit dieser 73 Euro schweren Marketing-Budget-Sache, mit der ich begonnen habe, ist mittlerweile ein über 50 Millionen schweres Unternehmen geworden.
Wenn Sie sagen, Geschichte der Menschen dazu verpackt, gibt es so eine Geschichte, die Sie besonders gern erzählen von Menschen aus dem Waldviertel?
Aber natürlich ganz viele. Also ich habe jetzt wieder ein neues Buch geschrieben, das heißt Wer spinnt, gewinnt, wo wir auch diese ersten drei Bauern, diese Ursprungsbauern mittragen. Das ist die Familie Keins, die Familie Zach, die Familie Bauer. Und eine der schönsten Geschichten ist immer, als die Frau Bauer, die war von Anfang an nicht Bio, aber ich habe ihr gesagt, Frau Bauer, wenn Sie mit mir arbeiten wollen, dann müssen Sie Ihren Betrieb auf Bio umstellen. Und da gab es natürlich die Krux des Herrn Bauern und des Sohns. Die waren nicht so ganz überzeugt von dem, was da die Chefin erzählt hat. Und als sie dann doch sich zum Umstieg auf biologische Landwirtschaft entschieden haben, hat sich der Herr Bauer 2 Jahre lang nach der Kirche nicht ins Wirtshaus getraut, weil ihn die Nachbarn und alle nur gehänselt haben und ihn gefragt haben, Herr Bauer, was bauen Sie denn jetzt Lustiges an? Auf Ihren Feldern stinkt's nach Pfefferminze, auf Ihren Pfeffern stinkt's nach Salbei. Und auf diese Hänselei hat er sich nicht einlassen wollen, damit ist er 2 Jahre lang, und das war eine große Schmach, nach der Kirche nicht ins Gasthaus gegangen. Heute ist es so, dass die Familie Bauer, einer der größten Biolandwirte in dieser ganzen Region, im nördlichen Waldviertel sind, in der Nähe von Heidenreichstein, und haben von 0,2 Hektar Anbaufläche ursprünglich auf 15 Hektar Anbaufläche auf Kräuter ausgebaut. Also der Erfolg und uns gibt diese Geschichte recht.
Der Kräuterunternehmer Johannes Gutmann, geboren 1965 im Waldviertel und, er hat ja davon schon erzählt, aufgewachsen auf einem Bauernhof. Also ein richtiger Bauernbub, wie sie in Zeitungsartikeln auch gerne als Erwachsener noch genannt werden.
Ja, ich stehe dazu und das ist meine Wurzel und darauf bin ich sehr, sehr stolz.
Sie waren fünftes und jüngstes Kind einer Bauernfamilie dort, in dem kleinen Ort Brand. Wie haben Sie da den Umgang mit Natur und Ernährung? Ein bisschen haben Sie ja schon erzählt. Aber gab es da so, wie haben Sie das wahrgenommen? Gab es da vielleicht auch so kleine Schlüsselerlebnisse als ganz kleines Kind schon?
Aber klar, das ist ja das Emotionellste, wenn man sich so erinnert an die Kindheit, an diese spielerischen Erfahrungen und dann sieht, wie die Karotte im Garten wächst oder auch am Feld und plötzlich wie der Mohn blüht und wenn der Mohn blüht und dann reift, wenn man diese reifen Mohnkapsel dann ausschlägt und dann diesen frischen Mohn in sich aufsaugt und ihn dann zermalmt mit den Zähnen. Also das sind Kindheitserinnerungen und Geschmäcker, die kann man nicht mehr neu erfinden. Also diese Selbstversorgung, die wir erlebt haben in der Kindheit und in diesem Dorf, die haben mich geprägt. Die haben mich eigentlich dazu gemacht, dass ich sehr schnell verstanden habe, wenn ich schlecht zu meiner Umwelt bin, dann habe ich das sehr schnell wieder auf meinem Teller. Das heißt, jedes Gift, jeder Müll, alles, was ich der Umwelt Schaden zufüge, kommt unmittelbar zu mir zurück. Und genau mit diesen Krisen haben wir zu kämpfen, mit Plastik, mit Überproduktion, mit Wertvernichtung in der Landwirtschaft und damit mit Verfall der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, aber mit der Industrialisierung der Landwirtschaft. Und eigentlich sind das die Auswüchse von einem Krankensystem. Und das ist eigentlich diese Sehnsucht, die ich in dieser Kindheit in mich aufgesogen habe, wieder der Kreislaufwirtschaft anzugehören, dem kleinbäuerlichen, der Eigenversorgung, der Verantwortung für Landwirtschaft, für Landschaft, für die Region und damit eigentlich gesellschaftspolitisch tätig zu sein. Also es kann nicht unsere Vision sein, pro Jahr über 30.000 Bauernhöfe in der EU zuzusperren, unwiederbringlich, nur weil die Wertigkeit der Lebensmittel nicht mehr da ist. Aber gleichzeitig werden bis zu 50% der Lebensmittel weggeschmissen. Also die Landwirtschaft trägt bis zu 40% des CO2-Haushalts, den wir uns schon lange nicht mehr leisten können, bei. Und damit sind das eigentlich Dinge, die ich in der Kindheit kennengelernt habe, wo es noch gepasst hat. Also vor 50 Jahren hat noch keiner drüber nachgedacht. Vor 50 Jahren war das alles selbstverständlich. Vor 50 Jahren hatten wir im ganzen Dorf Brand ein Auto und das hatte eben der Kreisler, der Tante-Emma-Ladenbetreiber, aber sonst nichts. Und der Pfarrer hatte ein Auto. Ja, das waren auch Kindheitserinnerungen. Ich war Ministrant. Also ein wunderschönes Miteinander und auch ein gemischtes Durcheinander.
Haben Sie da Fähigkeiten in Ihrer Kindheit und Jugend aufgebaut, die Ihnen ja heute sicherlich bei der Leitung von Sontor nutzen und die Sie so vielleicht nicht entwickelt hätten, wenn Sie in einer größeren Stadt wie Wien oder Salzburg oder Innsbruck aufgewachsen wären?
Ja, das ist eine tolle Frage. Vielen Dank dafür. Ich habe in meiner Kindheit gespürt, dass das Wichtigste ist, das Maul aufzumachen, miteinander zu kommunizieren. Eigentlich das, was uns als Mensch einzigartig macht. Wir können mit unseren Emotionen, mit unserer Sprache kommunizieren und auch kooperieren. Und das geht's eigentlich. Das heißt, ich habe in diesem Dorf die Qualität spüren dürfen, dass nicht das Große das Wichtige ist, sondern die Emotion, das Kleine, das Miteinander. Und wenn das im Kleinen funktioniert, dann kann das auch im Großen funktionieren. Ich habe 14 Tage auch auf der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert und habe sofort gewusst, das, was dort gelehrt wird und vermittelt wird, das ist nicht meine Vision, das ist nicht das, wonach ich in meinem Leben trachten möchte. Das passt nicht in diese Herzensbildung hinein, die wir im Dorf und in unserer Familie am Bauernhof kennengelernt haben. Diese Gewinnmaximierung, diese Gier nach immer mehr, das passt nicht. Und siehe da, es ist eigentlich in den 30 Jahren schneller zurückgekommen, also schlägt das Pendel zurück, als ich das seinerzeit vermutete, weil ja, wir haben jetzt einen Lebensstil gewählt, der nicht gerade für eine Welt genug ist. Also wir sind an einer anderen Richtung unterwegs und deswegen bin ich so froh und glücklich, dass ich das in diesem Dorf, in diesem einsamen, verlassenen Waldviertel erleben durfte.
Aber bei der Leidenschaft, mit der Sie erzählen von diesen kindlichen Erfahrungen, warum wollten Sie dann den elterlichen Hof nicht übernehmen, Johannes Gutmann?
Weil ich immer gehört habe, was der Bauernhof nicht bringt, was wir zu viel produzieren. Vor 40 Jahren, als ich gefragt worden bin von meinem Vater, ob ich den Hof übernehmen sollte, habe ich schon gemerkt, dass das, was wir tun, eigentlich mehr vom Gleichen ist. Dass wer dieses Produkt übernimmt, und wir waren kein Biobetrieb in meiner Kindheit, der wurde eben auf den großen Haufen dazu geschmissen. Kartoffel, Getreide, die Milch, also das alles wurde von Vermarktungsgenossenschaften übernommen. Und wir haben in der Schule gelernt, das braucht eigentlich keiner. Das wird mit viel Steuermitteln so billig heruntergestützt, dass die gar nicht so billig produzieren können. Das heißt, das kann es ja nicht sein, zu produzieren auf, ja, eigentlich auf Kosten unserer Kindeskinder, unserer Enkel. Und deswegen hänge ich jetzt einer Landwirtschaft und einer Umwelt nach, die enkeltauglich ist. Wir haben uns mit unserer Vision verschrieben, dass das, was wir heute nützen dürfen, auch unseren Enkeln zugutekommen soll und die nicht unsere Schulden bezahlen sollen. Das habe ich mir als Kind eigentlich auch vorgenommen. Ich habe dann auch eine Handelsakademie besucht. 1984 habe ich dann mein Abitur gemacht und damit habe ich meinem Vater gesagt, lieber Vater, ich habe doch eine Handelsschule, eine Handelsakademie gemacht, damit ich da jetzt eigentlich nicht in die Landwirtschaft gehe, sondern einen Angestelltenberuf erlerne. Nicht, weil ich die Landwirtschaft nicht schätze, sondern weil ich den Weg der Landwirtschaft in diesen Abgrund, den habe ich nicht geschätzt. Und das war schon vor 30 Jahren so, vor 40 Jahren so.
Welche Berufsträume hatten Sie denn so als kleiner Junge?
Mein Lebenswunsch war eigentlich, Pudelhupfer zu werden. Pudelhupfer war der Betreiber des Tante-Emma-Ladens. Bei uns hieß das
Weil Kreisler. Der das Auto hatte.
Genau, der hatte das Auto.
Oder sie hätten Pfarrer werden müssen. Pfarrer oder Pudelhupfer.
Also Pfarrer habe ich mir auch mal überlegt, aber da haben die mir die Mädchen einfach zu gut gefallen. Aber Pudelhupfer, das heißt Kreisler, Tante Emma, Ladenbetreiber, das hatte ich mir schon vorstellen können. Nur das war auch ein alter Mann, der hatte nur noch einen Zahn und der hat mir mal gesagt, in seinem hohen Alter mit 85, wenn der Zahn ausfällt, dann möchte er sterben. Und das hat er dann wirklich auch ein Jahr später gemacht. Sein Zahn ist ausgefallen mit 86 und 14 Tage später darauf ist er gestorben. Nur, ich habe auch sehr schnell gemerkt, die Leute haben zwar seinen Geschichten nachgetrauert und haben diese Geschichten sehr gerne gehört und auch ich als Kind, ich habe an seinen Lippen gehangen, aber so richtig, ja, der Supermarkt hat ihm den Rang abgelaufen. Es sind immer weniger Leute zu ihm gekommen, immer mehr wollten sich selbst bedienen und natürlich auch billiger einkaufen und quack, quack, quack. Also, auch da hat es eigentlich schon begonnen, Wertschöpfung nicht mit Wertschätzung zu kombinieren, sondern da hat die schnelle Gier zugeschlagen und ja, die hat noch weit um sich gegriffen.
Der Kräuterunternehmer Johannes Gutmann bei Deutschlandfunk Kultur, der ja schon erzählt hat, wie er ein wenig auf der Handelsakademie studiert hat, der uns aber noch nicht erzählt hat, wie seine Erfahrung als Angestellter waren. Die war nicht so doll, richtig?
Nein, das war kein Ruhmesblatt. Ich habe von 84 bis 88 unselbstständig gejobbt und habe da so 4, 5 Jobs hinter mich gebracht. Vom Buchhalter über Reisebegleiter, über einem Reisebüro-Mitarbeiter, über Bierverkäufer und dann auch Koordinator für die Vermarktung von Sonderkulturen im Waldviertel. Also das habe ich.
Sonderkulturen, was heißt das?
Ja, da hat es schon begonnen. Die Sonderkulturen waren alle die Kulturen, die angebaut wurden, die neben Kartoffel, Milch, Fleisch, also die ganz herkömmlichen landwirtschaftlichen Produkte angebaut wurden. Das heißt, diese Sonderkulturen waren alles Kulturen wie Mohn, Kümmel, die ersten Kräuter. Da hat es begonnen. Also vor meiner Selbstständigkeit habe ich 2 Jahre in einer Organisation arbeiten dürfen, die sich da mit dem Anbau, mit der Kultivierung und mit der Vorbereitung in der Region beschäftigt hat. Ich wurde dann nach 2 Jahren auch wieder entlassen. Da war ich eigentlich sehr traurig. Und nach diesem Tag Trauer, ich kann mich heute noch erinnern, es war der 12. März 1988, hatte ich dann für mich den Entschluss gefasst, was ich für andere machen kann. Das kann ich für mich selbst auch. Ich mache mich selbstständig mit meiner Begeisterung und auch mit meinen, ja, mit meinen Visionen. Ich möchte davon glücklich leben können. Und das habe ich geschafft. Schon im ersten Jahr konnte ich als Selbstständiger gut davon leben.
Ja, wie haben Sie das geschafft?
Ganz einfach. Ich habe den Menschen aufs Maul geschaut, was ich zuerst schon gesagt habe. Ich kommuniziere. Das ist eben eine emotionelle Stärke, die auch ein Sprichwort meines Vaters wahr gemacht hat. Er hat gesagt, Bur, wenn du die Pappen nicht aufmachst, musst du die Geldbörse aufmachen. Das heißt, wenn du den Mund nicht öffnest und nicht kommunizierst, musst du das mit deinem Geld bezahlen. Und deswegen habe ich begonnen, am Bauernmarkt zu verkaufen. Mit diesen ersten Produkten, dieser ersten 3 Partner, dieser Gründungsfamilien, Keins, Bauer und Zach, die im Waldviertel auch heute noch für uns produzieren. Und mit diesen Geschichten bin ich von Bauernmarkt zu Bauernmarkt getingelt und habe eigentlich sehr schnell gemerkt, worauf reflektieren die Menschen? Wo sind Ihre Sehnsüchte? Warum machen Sie bei mir die Börse weiter auf wie bei Aldi und so weiter? Und das hat mich sehr, sehr begeistert. Und das hat mich eigentlich auch zu diesem Vollblutunternehmer gemacht, das ich heute noch mache und was ich heute noch sehr, sehr gerne tue. Und ja, ich kann eigentlich damit nur begeistert anderen berichten. Wenn du eine Krise hast, mach eine Chance draus.
Aber wenn wir jetzt mal bei dieser Familie Bauer und diesem armen Bauern Bauer bleiben, der dann nicht mal in die Dorfkneipe gehen konnte über lange Zeit, wenn wir da mal bleiben und an deren Beispiel deutlich machen können, wie mussten die sich denn dann umändern in ihrer Arbeitsweise, in ihrer Landwirtschaft, als sie von der herkömmlichen Landwirtschaft zu Biobauern wurden?
An sich war das ganz einfach, weil sie ein Mischbetrieb waren. Das heißt, die hatten ja Rinder, die hatten ja auch Kühe und damit hatten sie Mist. Und damit konnten sie aus diesem Mist ihn nicht roh aufs Feld führen, sondern sie konnten damit Kompost machen. Das heißt, sie haben ihn nicht roh aufs Feld gegeben, sondern haben ihn kompostieren lassen, haben ihn mit Mineralgesteinsmehlen vermengt, haben auch die Gülle belüftet. Das heißt, sie haben alles, was an sich nicht so gesund ist für den Boden, 1:1, am Hof vorverwertet und dann ihn als Kompost draufgegeben. Damit haben sie sich den Kunstdünger erspart. Kunstdünger war seinerseits sehr teuer und auch die Spritzmittel. Das heißt, die Dinge, die sie sowieso eigentlich in dem Überfluss nicht gebraucht haben, weil die Bodenfruchtbarkeit ja noch da war, wo die Böden noch in Ordnung waren, die haben sie sich eigentlich mit weniger Kosten erspart und vielleicht auch mit einem weniger Ertrag, aber mit mehr Einnahmen über die biologische Verkaufsmöglichkeit haben sie damit besser gewirtschaftet. Das heißt, sie sind damit sehr schnell erfolgreich geworden, auch mit meiner sehr auf Augenhöhe befindlichen Kooperation, und damit haben sie sehr schnell ihre eigene Arbeit am Hof bekommen, weil die Kräuter haben sie selbst verpackt am Hof. Und durch die Abpackung haben sie mehr Wertschöpfung für ihre Produkte bekommen. Ich habe ihnen nicht nur Rohstoffpreise bezahlt, sondern habe ihnen auch die Arbeit am Bauernhof mitbezahlt. Denn damit habe ich mir meine Mitarbeiter erspart am Anfang. Das heißt, meine Mutter hat mir verboten, am Anfang Mitarbeiter zu nehmen. Sie hat mir gesagt, blöder Bub, kannst du selber nicht erhalten, nimmst du noch einen Mitarbeiter, musst viel Lohnnebenkosten bezahlen und so weiter. Und damit habe ich sehr schnell erkannt, die Menschen, die am Bauernhof leben, die älteren Menschen insbesondere, ob die jetzt 50 Gramm Kräutertee schnell abpacken oder langsam in ihrer Fähigkeit, das ist das, was ich brauche. Damit haben wir einzigartige Kooperationsmöglichkeiten von Bauern, die am Bauernhof leben, mit in die Langfristigkeit gebracht, in die Nachhaltigkeit. Damit wurden die älteren Generationen wieder was wert. Und die Frau Bauer ist heute knapp 80, die verpackt heute noch auf ihrem Hof ihren Kutzkutztee oder auch ihren Glückstee und so weiter. Das heißt, die hat wirklich damit gehen gelernt und heute ist sie eine Marathonläuferin, wirtschaftlich gesehen.
Und wie viele solcher Bauernhöfe haben Sie im Laufe der 30 Jahre an Ihr Unternehmen Sonnentor gebunden?
Also in Österreich sind es mittlerweile rund 300 Betriebe, die für Sonnentor arbeiten und mit unseren Bedürfnissen glücklich sind. Das heißt, in Summe sind das fast 1000 Hektar Kräuteranbaufläche, die wir eigentlich jährlich organisieren, vertraglich abnehmen und dann auch vertreiben. Zusätzlich zu den 300 in Österreich sind auch einige Betriebe in Deutschland, mittlerweile 10 Betriebe, die auch so rund 100 Hektar bewirtschaften. Und wenn ich alles zusammenzähle, haben wir weltweit um die 1000 Arbeitsplätze geschaffen, die es seinerzeit vor 30 Jahren noch nicht gab.
Aber wie überprüfen Sie denn dann solche Interessenten, die mit Ihnen kooperieren wollen, ob die sich auch an Ihre Standards halten?
Das geht ganz einfach. Also wir haben ja in der EU die EU-Bio-Verordnung und diese Bio-Verordnung schreibt eigentlich alle Standards vor. Das heißt, wenn jemand aus Tansania oder auch aus der ganzen Welt mit uns arbeiten möchte, dann sammeln wir einerseits Bodenproben ein, wo das angebaut werden soll, und dann senden wir auch EU-akkreditierte und anerkannte Kontrolleure. Das heißt, diese Kontrolleure müssen den Bio-Standard im Anbauland sichern. Es bekommt dann auch das Produkt ein Bio-Begleitpapier. Das wird beim Import geprüft, damit dann die Auslobung auch zusammenpasst. Und wir untersuchen jede Charge, die bei uns im Waldviertel dann eingeht, nach diesen Rückständen. Und wenn wir zu viel finden, tut uns leid, das können wir dann nicht annehmen, denn das Bio-Begleitpapier sagt nichts aus über tatsächliche Belastungen. Aber wir machen dann, in Deutschland wird das untersucht, viele, viele Proben. Und diese Proben beweisen eigentlich dann die Rückstandsfreiheit oder auch die Rückstandsarmut, denn wir produzieren ja in keinem Labor, sondern das ja wächst alles unter der freien Sonne, unterm Himmel, und damit sind das auch Umweltbelastungen, die wir mitfinden, aber wenn die Rückstände kleiner als 0,01 Mikrogramm sind, dann akzeptieren wir das.
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie da, und was dazugehört, alle 100 duzen sich. Und was machen Sie sonst noch?
Wir sind mittlerweile schon in Österreich 330 Mitarbeiter und duzen sich und essen gemeinsam Mittag und feiern und freuen sich eigentlich, dass wir das am Dorf so leben dürfen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Sozialleistungen für unsere Mitarbeiter ins Leben gerufen, einen eigenen Kindergarten, einen eigenen Biobauernhof mittlerweile. Das heißt, es gibt viele Dinge, die wir uns aus dem Ertrag leisten. Aus dem eigenen Ertrag, nicht aus Förderungen oder aus irgendwelchen anderen Almosen, sondern wir haben für unsere Zukunft selbst vorgesorgt. Und das geht. Das geht sogar in strukturschwachen Regionen wie im Waldviertel, wenn man nicht der Gier anhängt, wenn man seine Wertschätzung für Wertschöpfung langfristig in der Nachhaltigkeit wachsen lässt. Das heißt, überall dort, wo jemand etwas Neues probiert und wo viele andere sagen, das funktioniert nicht, das könnte dann ein Hinweis auf eine versteckte Goldspur sein.
Und es gibt kostenloses Mittagessen für die über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Genau, das ist auch etwas, was wir uns einfach gönnen, weil wir sagen, wir arbeiten alle dafür. Und deswegen machen wir jeden Tag einen biologischen Mittagstisch, der von 3 Köchen gemacht wird und wo wir uns selbst aufs Beste verpflegen. Denn ja, wo feste gearbeitet wird, soll auch feste gefeiert werden. Und das machen wir täglich. Und das kostet uns natürlich auch ein bisschen was. Aber ich sage immer, durch dieses regelmäßige gemeinsame Essen, durch diese Rituale, die täglichen, werden viel mehr Fehler vermieden, als uns das im Jahr kostet. Also unterm Strich eigentlich auch eine Marketingmaßnahme, die nach innen wirkt und nicht nach außen.
Und Sie haben noch ein Bio-Wirtshaus mit Übernachtungsmöglichkeiten und dann einen Permakulturhof. Was ist das denn?
Genau. Dieser Permakulturhof ist vor unserer Haustür der lebendige Beweis, dass man aus 4 Hektar Landwirtschaft einen Betrieb wieder in die Wirtschaftlichkeit bringen kann. Das heißt, es war ein Bauernhof, der hat vor 20 Jahren bei uns dicht gemacht. Den haben wir gepachtet vor 4 Jahren. Und ich möchte den Beweis antreten, dass man durch Permakultur, das heißt durch Kreislaufwirtschaft, alle Nährstoffe, die ein Landwirt für diese 4 Hektar braucht, wachsen auch auf diesen 4 Hektar für den Bauernhof. Damit kann der Bauer ordentlich leben. Wir verkochen und verköstigen uns damit in unserem Gasthaus und auch in unserer Kantine so weit wie möglich selbst. Wir wissen, was vor unserer Haustüre wächst. Wir wissen, welches Gemüse, welche Kräuter wir da ernten können. Und damit ist es sehr, sehr leicht nachvollziehbar und transparent zu führen, was dieser Permakulturhof auch bringt an Fruchtbarkeit. Und wir wollen damit den Beweis antreten, dass man auch aus 4-5 Hektar leben kann. Denn heute wird ja gesagt in der industriellen Landwirtschaft, dass man unter 50 Hektar nicht wirtschaftlich produzieren kann. Und das ist eben unser Beweis, dass es doch geht. Gerade deshalb geht's.
In der Süddeutschen Zeitung habe ich gelesen, bei Sonnentor heißt es, einige Zutaten würden sogar im Einklang mit den Mondzyklen geerntet und getrocknet. Ja. Wie geht das denn?
Das geht ganz einfach. Wenn Sie sich einen Saatbaukalender von Maria Thun ansehen, das ist der Saatbaukalender, wo oder Aussaatkalender, wo sich Demeter-Betriebe danach richten. Und Maria Thun macht das jedes Jahr. Da sind auch die ganzen Mondphasen mit berücksichtigt. Da sind die ganzen Gestirnskonstellationen mit berücksichtigt. Und es gibt Pflanztage, es gibt Blatttage, es gibt Wurzeltage. Also all das sind bestimmte Hinweise über das ganze Jahr hinüber, wo man besonders gute Witterungsbedingungen sich zunutze machen kann, damit Früchte länger haltbar sind, damit Früchte aromatischer werden, damit Gemüse auch im Boden länger haltbar ist und so weiter. Das heißt, das sind alles uralte Dinge, die in einer Volksmedizin oder in einer Volksweisheit mündlich überliefert werden oder auch zum Teil schriftlich überliefert werden. Und dieses alte Wissen, dieses Volkswissen haben wir uns angeeignet und nach dem arbeiten wir. Und das funktioniert hervorragend. Also anzupflanzen bei Vollmond zum abnehmenden Mond, weiß jeder Gärtner, dass das Vorteile hat. Oder zu ernten bei zunehmenden Mond oder auch bei Vollmond hindurch hat es auch Vorteile, weil damit sich weniger Wasser in den Früchten und Blättern befindet. Das heißt, man hat da 1:1 Vorteile im Trocknungseffekt. Das heißt, ich brauche noch nicht so viel Energie aufwenden, um Kräuter trocken zu bekommen.
Das heißt, ich als Laie liege dann völlig schief, wenn sich das für mich als ein bisschen esoterisch anhört.
Sie können Esoterik dazu sagen, es sind einfache Gestirnskonstellationen, die wirken. Sie sehen es ja auch bei Ebbe und Flut, also jedes Meer hat ja die Mondeinflüsse ja auch und damit, was beim Mond und beim Meer funktioniert, funktioniert beim Menschen und im Anbau und im Boden genauso. Das heißt, der Wasserhaushalt lebt dort mit und genauso von den Mondphasen.
Wie würden Sie denn die Philosophie, die hinter Ihrem Unternehmen Sonnentor steckt, beschreiben?
Ganz einfach. Wir haben von Anfang an in unserer Vision geschrieben, leben und leben lassen. Wir möchten mit unseren Menschen auf Augenhöhe arbeiten und wollen Wertschöpfung mit Wertschätzung in Kombination bringen, damit die Wurzel, ganz egal in welcher Region sie auch ist, weiter gesund wachsen kann und Früchte bringt.
Haben Sie eigentlich jemals irgendwann zwischendurch gedacht, wäre vielleicht doch ganz schön gewesen, wenn ich in Wien oder Salzburg oder Innsbruck gelandet wäre?
Nein, überhaupt nicht. Wenn ich nach Wien fahren möchte oder nach Salzburg, setze ich mich in den Zug oder in mein Elektroauto und kann dahin fahren. Aber ich sage Ihnen, nach 4 Stunden oder 5 Stunden bin ich wieder glücklich, wenn ich in meinem Auto und im Zug sitze, wo es wieder Richtung heimwärts geht.
Johannes Gutmann, machen Sie denn auch mal etwas richtig Unvernünftiges, Ungesundes? Haben so kleine Laster wie Rauchen oder so?
Eigentlich nein. Also ich habe mit 17 Jahren einmal geraucht und da wusste ich, was ich dann nicht brauche. Ich habe mit 16 Jahren auch einmal einen so richtigen Vollrausch gehabt, wo ich ja auch genau gewusst habe, das brauche ich mein Leben lang nicht mehr.
Bier oder Wein?
Aber das war Schnaps. Das war noch schlimmer. Das war Slivovitz. Das war selbstgebrannter Zwetschgenbrand. Also schlimm. Schlimmer geht's nicht. Also ich habe einen Tag lang gekotzt und das bleibt. Also solche Erinnerungen, die sind mehr als emotional und das prägt.
Und wie wichtig ist der gepflegte Genuss, dem Sie jetzt frönen bei Sonnentor für Sie?
Also das ist eigentlich so mein zentrales Tun. Der gepflegte Genuss ist, von überall naschen zu dürfen, von nichts zu viel zu nehmen, sondern so viel zu nehmen, was einem gut tut, um damit auch die anderen leben zu lassen. Das heißt, leben und leben lassen funktioniert seit Anfang an. Als ich das Unternehmen gegründet habe, habe ich, glaube ich, 68 Kilo gewogen. Heute wiege ich 70. Das heißt, das passt in meinen Lebenszyklus hinein. Ich bin nur gräulich geworden. Das heißt, am Anfang hatte ich wenig Haare, jetzt habe ich fast gar keine Haare mehr. Aber wen wundert's, mein Vater hatte auch eine Vollglatze. Und ohne Haar lebe ich noch viel lustiger wie mit Haar. Das heißt, ich habe mich, ja, 2, 3 Zähne habe ich auch verloren in diesen 30 Jahren, aber nicht mehr.
Und vor allem Ihre alte Lederhose haben Sie nicht verloren.
Die habe ich seit Anfang an am Hintern. Sie begleitet mich mindestens einmal in der Woche auf irgendwelchen Vorträgen. Am Anfang hat sie mich auf die Bauernmärkte begleitet, denn damit konnte ich mich immer erden. Und mit dieser alten Lederhose, die heute über 90 Jahre alt ist, die ich von meinem Vater irgendwann einmal geschenkt bekommen habe, verbinde ich einfach Kindheit. Verbinde ich Emotion, verbinde ich das gute Leben und verbinde ich immer das, was ich nicht brauche. Ich brauche keinen großartigen, maßgeschneiderten, Markenanzug, der in Guatemala oder irgendwo in Indien gefertigt wurde, um fast nichts und hier um 200, 300 Euro verkauft wird. Also nein, das brauche ich nicht. Und das ist eigentlich das Allerschönste, erkennen, was man nicht braucht.
Danke an den österreichischen Kräuterunternehmer Johannes Gutmann.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Klaus Pokatzki.